SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Eine Politikerin mit neofaschistischen Wurzeln wird voraussichtlich erste italienische Ministerpräsidentin, Giorgia Meloni, nach dem Wahlerfolg am Sonntag. In Schweden könnten die rechtspopulistischen Schwedendemokraten Teil der neuen Regierung werden. In Frankreich war die nationalistische Rechtspopulistin Marine Le Pen im Endspurt um das Präsidentschaftsamt. In Ungarn oder Polen sind nationalistische Parteien schon lange an der Regierung. Was bedeuten diese Entwicklungen für das Projekt Europa? Darüber spreche ich in SWR 2 am Morgen mit Professor Kieran Klaus Patel. Er lehrt europäische Geschichte in München. Sein aktuelles Buch befasst sich mit Geschichte und Gegenwart der europäischen Integration. Davor hat er auch eine hochgelobte kritische Geschichte des Projekts Europa verfasst. Guten Morgen, Herr Patel.
Guten Morgen, Herr Gramlich.
Die Erfolge von Rechtsextremen, von Rechtspopulisten, nationalistischen Parteien habe ich gerade skizziert. Kann unter solchen Bedingungen Europa oder die EU als überstaatliches, übernationales Projekt noch funktionieren?
Sie kann funktionieren. Ich glaube, dass sie auch funktionieren wird. Es wird nur immer schwieriger, gute und erfolgreiche Politik unter diesen Bedingungen zu machen. Wir dürfen uns daran erinnern, dass Nationalisten in Europa kein ganz neues Phänomen ist. Eine Politik, die sich an nationalen Interessen primär orientiert, ist mindestens seit den 80er Jahren Alltag geworden in der Europäischen Gemeinschaft von damals, Europäischen Union von heute. Denken Sie etwa an Margaret Thatcher, denken Sie aber auch zum Beispiel an Andreas Papandreou in Griechenland, die eine solche Politik gefahren haben. Zugleich glaube ich, dass natürlich die Situation heute sich nochmal weiter verschärft hat und die Wahl in Italien ist ein schwarzer Tag für Europa und natürlich auch für die Europäische Union.
Es gab nach der Wahl in Italien viele besorgte und auch entsetzte Reaktionen in Europa, aber auf der anderen Seite auch gelassene Stimmen, die sagen, Meloni brauche ja schließlich die EU-Mittel aus Brüssel, um überhaupt irgendetwas politisch umsetzen zu können. Wie sehr kann die EU über Finanzhilfen Einfluss nehmen und wie sehr sollte sie das tun? Wie ja jetzt kürzlich auch in Ungarn, wo die EU Mittel in Milliardenhöhe zurückbehält wegen rechtsstaatlicher Verstöße.
Also die Europäische Union kann das in manchen Bereichen sehr wohl und sie sollte das meines Erachtens auch tun. Möglich ist das vor allen Dingen in Bezug auf diese großen Wiederaufbauhilfen, die im Rahmen der Corona-Krise gewährt worden sind. Das beläuft sich in Bezug auf Italien auf rund 200 Milliarden Euro. Das ist also eine immense Summe, die auch bereits zugeteilt worden ist und wo natürlich auch die nächste italienische Regierung ein immenses Interesse daran haben muss, dass dieses Geld nach Italien fließt. Es ist so, dass es Andeutungen gibt von der jetzt kommenden italienischen Regierung, dass sie da gerne gewisse Änderungen vornehmen wollte. Und dazu muss die Europäische Union, glaube ich, ein sehr genaues Auge drauf werfen und im Zweifelsfall das auch verweigern. Und das Gute ist, dass zumindest unter gewissen Bedingungen es möglich ist, genau dieses Geld leichter einzufrieren. Das ist mit dem regulären Haushalt komplizierter, aber da hat Brüssel einen Hebel, um problematische Entwicklungen in einem Mitgliedstaat auch nochmal nicht zu sanktionieren, aber zumindest ja, mit gewissen Auflagen zu belegen. Und das ist ein Hebel, den Brüssel unbedingt verwenden sollte.
Sie haben über das Projekt Europa geschrieben, bei dem es um eine Kultur des Kompromisses gehe, um schwierige Kooperationen, um Vertrauen. Wie könnten denn Kompromisse aussehen mit einer Regierung von Giorgia Meloni?
Also wir müssen uns im Moment erst einmal noch auf einen Moment der Unsicherheit einstellen, weil wir gar nicht genau wissen, wer in der Regierung sein wird, wie auch die Machtlagerung zwischen den drei großen Parteien, die sich da beteiligen, ausschauen wird und womit die Regierung antreten wird. Ich bin besorgt, das sehr wohl. Und zugleich haben wir gerade bei Meloni selber gesehen, dass sie radikale Positionen, die sie auch in der Vergangenheit, natürlich vor allen Dingen auch in ihrer Jugend vertreten hatte, eher in den Hintergrund hat treten lassen. Und insofern ist im Moment auch nicht so wirklich klar, welche Positionen sie in Bezug auf die Europapolitik konkret vertreten wird. Es gibt da wahrscheinlich eine nationalzentrierte, eine nationalistische Politik. Und da sind wir sozusagen durch die Regelungsmechanismen auf europäischer Ebene auch leid schon lange gewohnt, weil uns das auch aus anderen Mitgliedstaaten bekannt ist. Und ich glaube, es wird wichtig sein, in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit, in Bezug auf Demokratie, einfach an dem, was verankert ist, unbedingt festzuhalten und zugleich auch erstmal zu sehen, was diese Regierung eigentlich für Position vertritt. Vorverurteilungen helfen in diesem Zusammenhang nicht und das hat, glaube ich, gerade bei Italien eine besondere Dimension, weil es da sowieso einen Diskurs gibt, dass man in Europa nicht ernst genommen wird und insofern ist es jetzt, glaube ich, wichtig, erst einmal professionell und auch etwas kaltblütig aufzutreten um dann aber im Zweifelsfall mit der notwendigen Härte in unhaltbaren Positionen auch etwas entgegenhalten zu können.
Hier in SWR 2 waren Sie vor einiger Zeit Gast in der Gesprächssendung Zeitgenossen. Da haben Sie eine schöne Formulierung verwendet. Das krumme Haus Europa ist erstaunlich stabil. Was sorgt für diese Stabilität, beziehungsweise wie viel nationalistische, populistische Instabilität verträgt dieses Gebäude?
Also man wäre froh, es gäbe weniger dieser Instabilität. Wir müssen mit ihr leben. Ich glaube, dass es einerseits eben das Interesse am Geld gibt. Und das hat manche der Zentrifugalen, der wirklich problematischen Kräfte, etwas im Zaum zu halten geholfen. Zugleich, und das sollte man für Italien auch nicht unterschätzen, gibt es natürlich ein ganz großes Interesse am gemeinsamen Markt. Italien ist ja ein Land, das letztendlich mehr in den Haushalt einzahlt, als das es bekommt. Also es ist nicht das Armenhaus in der Europäischen Union der Gegenwart. Und vor dem Hintergrund ist auch diese Dimension, also die Zugänglichkeit zum gemeinsamen Markt, ein wichtiger Faktor. Es gibt also sozusagen über das, was das institutionelle Europa geschaffen hat, viele Anreize, an dieser Gemeinschaft teilzuhaben. Und ich glaube, das wird auch jede halbwegs vernünftige, auch rechte und populistische Regierung immer sehen.
Die Wahl in Italien zeigt aber möglicherweise, vielleicht dann höre ich auch ein bisschen raus, vielleicht den schlichten Umstand, dass die EU in vielen Ländern nicht unbedingt geliebt wird, aber einfach gebraucht.
Das ist völlig richtig. Also geliebt wird sie in vielen Ländern nicht. Zugleich, es hat auch nicht alles nur mit der Europäischen Union zu tun. Wir sehen ja, dass in sehr, sehr vielen Ländern, Sie haben schon einige erwähnt, wie Schweden, wie Frankreich, Großbritannien, USA, man könnte ja auch global weiterschauen, in einer Situation sich befinden, in der die Bevölkerung politisch extrem stark gespalten ist und im Grunde sich die Hälfte in die linke und die Hälfte in die rechte Richtung bewegt. In Italien kommt als Sonderproblem noch dazu, dass über ein Drittel der Wahlbevölkerung gar nicht zu den Urnen gegangen ist. Also ein großes Maß an Frustration in Bezug auf die Politik sich auffindet. Und auch da wäre die Hoffnung, dass quasi die Europäische Union dazu beitragen kann, die Menschen wieder eher zu den Urnen zu bringen, weil eben wir sehen, dass angesichts der weltpolitischen Probleme wir eigentlich eher mehr als weniger Europa brauchen.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.